ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast mit den interessantesten Gästen. Oft auch über Momente, über Rollen, die lebensverändernd waren.
Talk mit Thies.
Diese Neugier war auch natürlich ummantelt von einer großen Portion Respekt. Um zu sagen, okay, der ist verstorben, vielleicht macht diese Geschichte bei dir wieder was ganz Großes auf und du fängst an zu weinen oder denkst, die Tijan übertreibst nicht. Hm. Aber sie direkt im Bayerischen so, fang an. Mir hat jemand mal die Frage gestellt, wo lebst du am meisten, in der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Mhm. Und da habe ich gesagt, in der Vergangenheit. Die waren nicht die größten Fans, weil die gar nicht daran geglaubt haben, dass er singen kann. Er konnte halt auch nicht singen. Ich habe Angst vor Friedhöfen. Ich habe wirklich Angst vor Friedhöfen. Ich habe auch Angst vor dem Thema Tod.
Tijan Jai. Keiner würde vermuten, dass er so ausgesprochen wird, denn der Nachname wird geschrieben N-J-I-E. Tijan Jai ist Model und Schauspieler in der RTL-Serie Alles, was zählt. Da hat er mehrere Jahre lang die Rolle des Moritz Brunner gespielt. Ganz große Aufmerksamkeit im Kino bekam er für seine Darstellung des Robert Pilatus im Milli Vanilli Biopic Girl, You Know It's True. Wir sprechen auch noch einmal darüber, wie er sich auf diese tragische Rolle vorbereitet hat. Rob war ja einer der beiden Künstler, die für Milli Vanilli auf der Bühne standen, bis schließlich bekannt wurde, dass Produzent Frank Farian die Songs eingesungen hatte. Heutzutage würde kein Hahn danach krähen. Damals ein Skandal, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. Letztendlich mussten sie auch den Grammy zurückgeben. Rob selbst, ein Waisenkind, wurde leider nicht alt. Ist eine tragische Geschichte, deshalb auch eine besondere Rolle, die Tijans Leben nachhaltig verändert hat. Ob er denn im Gegensatz zu Rob selbst singen kann, das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Was mich beeindruckt hat, das war auch diese Offenheit, mit der er über seine Familie gesprochen hat. Über einen Vater, der meist abwesend war, zu dem kaum Kontakt besteht. Aber auch über eine Halbschwester, die erst vor 6 Jahren ganz überraschend in sein Leben getreten ist. Tijan ist ein echter Fußball-Junkie. Er hat viele Jahre aktiv beim SC Herford gespielt und ist seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Arsenal-London-Fan. Warum er erst vor kurzem zum allerersten Mal im Stadion in London war. Das erzählt er ebenfalls. Das ist eine besondere Geschichte. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herzlich willkommen hier.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wir
freue mich drauf.
Wir sind in Köln. Ich sehe gerade, du hast Yps auf deinem Pullover stehen. Y, oder ist es Y oder ist es YPS?
Nee, es ist YPS. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ziehe ich einen Pulli an, der irgendwie geprintet ist mit einem Label.
Ja.
Aber da dachte ich, das wäre vielleicht gar nicht so wichtig. Aber nee, das hat keine größere Bedeutung für mich, sondern es ist einfach ein Label. Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr.
Ach so.
Vor 2 Jahren haben die irgendwie den Laden dicht gemacht. Aber ich trage den Pulli gerne, so zur Winterzeit.
Kennst du denn die Yps-Hefte? Weil ich muss sofort an Yps denken. Es ist Teil meiner Kindheit und es wurde ja dann wieder aufgelegt. Dieses Heft mit den diversen kleinen Comic-Formaten innen drin, plus das Gimmick, das immer dabei war. Von den Urzeitkrebsen bis hin zu kleinen Detektivteleskopen und so. Du kennst es gar nicht, ne?
Ich kenne es gar nicht. Nee. Ich war auch, um ehrlich zu sein, viele werden mich jetzt dafür hassen, aber ich habe nie Comic gelesen.
Ja, muss man auch nicht.
Ich war gar kein Comic-Fan. Aber nee, ich hätte es direkt YPS, für mich ist ja mal so YPS und dann Yps daraus zu lesen, war dann jetzt, was meint der? Ja.
Es war auch nicht so dieser Yps-Schriftzug, aber Yps ist Yps. Yps ist ja wirklich Kult in Deutschland und mittlerweile auch, ja, wieder zurückgekommen. Ich glaube, es gab neulich eine ganze Dokumentation darüber.
Ja, ist ja cool zu wissen.
Ja, was ist aber in Herford? Was hast du gelesen, als du in Herford aufgewachsen bist?
Keine Ahnung, was ich da gelesen habe. Vieles, vieles in der Abi-Phase und keine Ahnung. Aber ich werde jetzt den Pulli, glaube ich, mit einem anderen Bewusstsein tragen.
Ja, vor allem hast du natürlich Fußball gespielt.
Ja.
Du bist ein Football-Junkie.
Mhm.
Du bist ein absolut Fußball-Verrückter.
Ja.
Und hast sehr erfolgreich gespielt. Also auch, ich meine, du wärst fast Profi geworden, oder?
Nein. Okay. Da würde ich zurückschrauben. Also ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt, sehr, sehr gerne Fußball gespielt und spiele immer noch Fußball. Und bin auch ein Junkie, also für mich sieht so ein Samstag, ein perfekter Samstag sieht folgendermaßen aus. Ja. Ich stehe auf, ich gehe zum Sport und ab 13:30 fängt bei mir die Premier League an. Mhm. Und dann geht es rüber zur Bundesliga, dann rüber zur La Liga bis 22.30 Uhr und dann startet mein Samstagabend. Also ich verfolge Fußball, ich bin begnadeter Arsenal-London-Fan und Fußball war ein großer Teil meines Lebens. Aber bis zur Oberliga hat es gereicht und dann auch nicht weiter.
Aber immerhin Oberliga. Ja. Was hast du beim SC Herford bis zur Oberliga fürs Leben gelernt?
Vieles für mich, individuell vieles, weil ich hatte so eine Phase, als ich mein Abi gemacht habe, wo ich bis dahin, um ehrlich zu sein, noch den Traum hatte, vielleicht klappt es mit einer Fußballkarriere. Habe ich andere Interessen entwickelt. Ich habe gesehen, dass das Nachtleben Spaß macht, um ehrlich zu sein. Ich hab gesehen, dass sich viele darüber Gedanken gemacht haben, was sie nach der Schule machen. Und ich irgendwie noch gar nicht so richtig. Ich habe da damals bei Burger King gejobbt. Das war wie so ein Jugendzentrum, weil alle meine Freunde da gearbeitet haben. Und ich habe dann immer so überlegt, was mache ich denn nach der Phase? Und jetzt spiele ich noch Fußball und jetzt geht der Sprung in den Seniorenbereich. Und ich wollte mir gar nicht so viel Druck machen und habe einfach gesagt, weißt du was, let it flow. Und das hat bei mir irgendwie Folgendes ausgelöst, als ich so dieser Philosophie nachgegangen bin, dass Dinge einfach so passieren, wie sie passieren und dass man nicht so verkrampft und behaart dahinter steht, dass auf einmal irgendwelche Knoten geplatzt sind, sodass ich dann irgendwie, ja, in der ersten Mannschaft vom SC Herford gespielt habe.
Aha. Und die waren nochmal, waren die nicht sogar mal zweite Bundesliga?
Die waren früher, glaube ich, in der zweiten Bundesliga, genau. Und auch ganz klar so meine Meinung vertreten konnte, dass ich so, werde ich nie vergessen, da saß ich im Mathe-LK und dann ging der Lehrer reihum um und hat jeden gefragt, was willst du nach der Schule machen? Und jeder aus der Schule, ja, ich übernehme die Firma meines Vaters und ich mache das und ich mache das. Und dann habe ich gesagt, ich will Schauspieler werden. Mhm. Und es wurde natürlich belächelt, ist ja klar. Ist ja brotlose Kunst und man kann nicht davon leben. Und das war mir egal. Es war mir egal. Also das, was ich von außen gehört habe, war mir wirklich egal. Es ging hier rein, da raus, weil ich mir dachte einfach, let it go. Mhm. Gar keinen Druck, einfach machen, einfach dieses Naive dahinter beibehalten. Und das war halt so ein Turning Point in dieser Phase, wie du, als du mich jetzt gerade gefragt hattest. Ja. Abi-Phase, Fußball und dann irgendwann der Umzug nach Köln.
Für die Schauspielerei. Also pass auf, ja. Da du so ein großer Fußballfan bist, möchte ich mit dir mal die Zahlen von 1 bis 11 durchgehen und einfach mal schauen, was sie mit deinem Leben zu tun haben.
Okay.
Okay, ja. Also wir fangen mal an mit der 1. Mhm. Du warst neulich, das weiß ich von Instagram, zum allerersten Mal bei deinem Lieblingsverein, bei Arsenal London.
Ja.
Du warst in London?
Ja.
Ja. Ja. Das war ein Kindheitstraum.
Absolut.
Wie du geschrieben hast. Absolut. Mich wundert ehrlich gesagt, dass du nicht schon vorher mal da warst.
Du, also.
Warum
wenn,
nicht?
Wenn ich dir Geschichten erzähle, es hat nie funktioniert. Sag. Es hat einfach nie funktioniert. Mir meine Freunde damals zum 23. Geburtstag, alle zusammen, wir haben damals Geburtstag so gefeiert, je nachdem, was du anbietest. Also wenn du Essen und Getränke anbietest zum Vortrinken sozusagen, dann bekommst du 25 Euro. Wenn du nur Getränke, dann 20 Euro. Und keine Ahnung, das hat so eine Staffelung. Und ich dachte mir so, okay, die schenken mir nichts, was Feines. Ne? Ich bin da wirklich easy.
Und wer hat angeboten? Also wofür kriegt man Geld?
Nee, für das Einladen.
Ja.
Für das Einladen. Also quasi, wenn ich meine Freunde aus Herford nach Köln eingeladen habe, zu mir nach Hause und dann wo wir zusammen dann getrunken haben und gegessen haben, dann hat man so ein Package. Ne? Manchmal sagt man nur, ey, kommt einfach vorbei und bringt jeder was, jeder soll selber was mitbringen. Ja. Aber in dem Fall war es halt so, dass ich eingeladen habe und dann wurde eine Rede gehalten von denen. Und wir wollen dir jetzt deinen ersten Traum ermöglichen, hier ein Ticket zum Emirates Stadium.
Ja.
Arsenal gegen Manchester United. Und ich habe geweint. Ich hab das Video noch. Das war 2014. Ja. Und einer dieser Freunde hatte die Gutscheine, ja? Und auch das Geld von allen gesammelt. Und der Freund war auch sehr gerne in der Spielothek. So. Und hat einfach mal, als ich dann gesagt habe, okay, ich bin bereit, du kannst es fix machen, hat er das Geld verzockt. Und zu der Phase war man natürlich nicht so finanziell aufgestellt, dass man gesagt hat, okay, ich cover das oder irgendwie, sondern das war weg.
Ja, und das ist ja auch nicht ganz so günstig. Ne? Genau. Also Arsenal, London, das kostet schon ein bisschen
was. Das kostet schon was, das ist ein Trip. Also der Flug nach London mittlerweile, ich habe Freunde, die finden Flüge für 30 Euro, ich finde immer nur Flüge für 250 Euro. Und dann Hotel, Unterkunft, Wechselgeld und whatever. So, also es ist dann schon einiges. Und beim anderen Mal war es dann so, dass ich mit einer Freundin hinfliegen wollte und alles hat funktioniert und mein Bruder sollte zum Flughafen fahren nach Düsseldorf und er kam nie zu spät. Der wusste, wie wichtig dieser Termin ist. Und dann kam der einfach zu spät und wir sind dann am Flughafen angekommen und der Flieger war schon weg. Beziehungsweise man hätte sich richtig abhetzen sollen und ich will nicht sagen abergläubisch, aber ich bin halt so, wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte Dinge nicht erzwingen. Und gerade wenn es ums Fliegen geht.
Ey, Let it go.
Fahr ganz normal, fang nicht an 180 zu fahren auf der Autobahn, wenn 120 erlaubt sind. Und wenn wir da sind und wenn wir es schaffen, schön. Wenn nicht, dann ist es so.
Aber du hattest schon Tickets.
Ich hatte schon Tickets, ja. Das stand schon alles fest. Und dann war es halt so für mich, da war ich beruflich sehr viel unterwegs. Und da habe ich einfach gesagt, okay, es kommt, wenn es kommt. Wenn die Sterne richtig stehen, dann passiert's. Und ja, es war mein Kindheitstraum und das war auch ein Teil meiner imaginären Bucketlist. Auch zudem sogar gegen Bayern München. Absoluter, tut mir leid für alle, die das hören. Hassverein, weil ich es auch erklären kann. Die haben uns damals immer gedemütigt in der Champions League und deswegen war es die absolutste Genugtuung, einen Sieg da zu erleben, das erste Mal da zu sein.
3-1 oder was war das?
3-1, ja.
3-1 war das, Ja. Und du warst ja wirklich eingekleidet, also Fankleidung bis auf die Unterwäsche.
Ich schaue mir jedes Spiel an, wirklich jedes Spiel. Und wenn ich mir jedes Spiel anschaue, ziehe ich ein Trikot an. Ich habe 11 oder 12 Trikots von Arsenal und dann auch noch keine Trainingsanzüge und so. Dann eine Cap und einen Schal. Das ist Pflicht, das ist wirklich so. Wenn ich auf einer Hochzeit bin, wenn es von weit entfernteren Freunden ist, sage ich mal, und dann sitze ich da am Tisch und wenn Arsenal spielt, dann lasse ich das über mein Handy weiterlaufen.
Ich dachte gerade, du sagst, wenn ich auf einer Hochzeit bin, dann sitze ich da im Arsenal-Trikot.
Nein, das
habe ich gedacht, dass es so weitergeht. Ja, und da hier, dein Bruder hat neulich geheiratet.
Ja.
Habe ich Fotos gesehen auf Instagram.
Ja, ja.
Da war mal nichts von Trikots zu sehen.
Ja,
das war
nicht, da nicht.
Feinster Smoking
genau,
oder was auch immer da.
Die haben nämlich einen Tag später gespielt, an einem Sonntag.
Okay. Das ist ja gut. Ja, krass. Und du hattest gute Plätze.
Was oder? Hatte ich?
Gute Plätze im Stadion.
Ja.
Wie hast du die gekriegt? Denn es ist gar nicht leicht, da überhaupt Tickets zu bekommen.
Ich weiß, aber es war ein Geschenk und wurde nicht verraten, wie man die Tickets bekommen hat. Aber das ist ja irgendwie so. Ich bin ja auch ein Riesenfan davon, dass wenn man auch in der Öffentlichkeit arbeitet und die Möglichkeiten hat, irgendwie an Kontakten ranzukommen, die vielleicht in unterschiedlichen Departments tätig sind, sich da einander zu unterstützen. Mhm. Und so tue ich es auch für Freunde aus dem Fußballverein oder keine Ahnung, die fragen, ey, kannst du mir in Köln das und das besorgen? Und dann schaue ich, wie ich das irgendwie machen kann. Und dann, ja, aber es ist schön, sehr aufmerksam von dir. Ja, es waren gute Plätze und für einen Fußballfan einfach nur geil.
Ihr habt es gesehen, du warst da voll dicht am Spielfeldrand.
Ja.
Krass, wie ist an die gekommen? Die sind vom Laster gefallen. Oder man hat Friends in High Places manchmal oder so.
Yes.
So, das war die Eins.
Ja.
Das ist die Eins. Dann nehmen wir mal die Zwei.
Das wäre die Zwei.
Die Zwei steht für die beiden von Milli Vanilli natürlich.
Mm.
Obwohl es drei waren ja natürlich.
Mm-hmm.
Mit Frank Farian, dem Produzenten, der ja eigentlich gesungen hat. Ja, aber nehmen wir mal an, oder man könnte auch so sehen, der Rob, den du gespielt hast, Rob Pilates, war auch Teil der Musikgruppe Wind, die für Deutschland beim ESC den zweiten Platz belegt haben.
Mm-hmm.
So, nur dazu.
Mm-hmm.
Also die Zwei. Diese Milli Vanilli-Geschichte, die ist ja jetzt schon wieder so lange her, aber sie wurde uns nochmal so klar durch den Film, den du gemacht hast. A Girl, You Know It's True, benannt nach einem der ganz großen Hits. Du warst also Rob, der zusammen mit einem Franzosen vorne stand. Und die haben auch Grammy gewonnen. Hatte ich in der Zwischenzeit total vergessen. Die beiden haben einen Grammy gewonnen, den sie zurückgeben mussten, nachdem rauskam. Und Frank Farian in der Pressekonferenz, ja, mit der Enthüllung musste er dann zugeben, dass er letztendlich gesungen hat. Matthias Schweighöfer war im Film dieser Produzent. Hast du Frank Farian getroffen, der zu dem Zeitpunkt, als ihr gedreht habt, ja noch lebte?
Leider nicht.
Nein. Okay.
Nein, leider nicht. Aber wir waren im engen Austausch. Also auch er hat letztendlich, ihm war es auch wichtig, wie die Rollen besetzt werden. Mhm. Und ich meine, der hat da ja so viel alles entstehen lassen und hat auch viel mitgewirkt in dem ganzen Projekt. Unabhängig von den Rechten, ja?
Oh, ja.
Weil du kannst keinen Milli Vanilli-Film machen ohne die Milli Vanilli-Songs, die bekannten, prominenten Milli Vanilli-Songs. Nee, aber mit ihm war ich jetzt nicht in Kontakt. Ich weiß, dass Matthias ihn getroffen hat. Mhm. Ich war halt mit der Schwester in Kontakt. Ich war mit der
Schwester von Rob.
Genau, mit der Schwester von Rob.
Von Rob, Carmen, der relativ früh verstorben ist.
Leider, ja.
Alkohol, Drogen, in den 30ern war das
33
eine ganz, 33, wahnsinnig tragische Geschichte.
Mhm. Mhm. Absolut.
Okay, und mit seiner Schwester warst du in Kontakt?
Mit seiner Schwester war ich eng im Kontakt. Ich war mit der Millie, der rechten Hand von Frank Farian, im Kontakt. Ich war mit dem Kindheitsfreund Georgie im Kontakt. Und es ist, also nochmal diese Story, und du hast es gerade irgendwie schon eingeleitet, es ist natürlich lange her, aber die wird mich, glaube ich, das kann ich jetzt mit meinen 34 Jahren sagen, glaube ich, ein Leben lang begleiten.
Ja, klar.
Weil es so eine große Reise für mich war und auch so eine intensive Reise für mich war, weil ich, da geht vieles mit. Also ich war damals in der täglichen Serie und habe kurz davor die Entscheidung getroffen, im großen Haifischbecken der Schauspielkunst und der Kinowelt irgendwie schwimmen zu gehen. Und auf einmal kam dieses Angebot, natürlich nach einer langen 8-monatigen Castingphase. Und es war dann halt wirklich nach dem Motto, let it go, let it flow. So, und hab dann die Rolle bekommen. Und nur die Rolle zu bekommen, ist natürlich erstmal ein schönes Gefühl, aber diese ganze Vorbereitung, die dazugehört, und den Druck, die man sich dann teilweise auch macht, zu wissen, okay, das ist dein erstes großes Ding und du drehst diesen Kinofilm und hast diese absolute Hauptrolle an der Seite von Matthias Schweighöfer. Das geht natürlich einem jungen Schauspieler, der kann es ja nicht einfach abschalten. Ja. Also wenn ich jetzt von meiner dritten Person spreche, zu dem Zeitpunkt. Und dann diese Geschichte zu hören, die wahr ist, keine fiktionale Geschichte. Also die wurde ja nicht einfach so, okay, wir haben ein gutes Drehbuch und wir haben eine große Fantasie, sondern es war ja wirklich so, dass ich dann, als ich das erste Mal Carmen getroffen habe, auch nicht wusste.
Wer war Carmen?
Carmen Pilatus war die Schwester.
Das ist Carmen.
Ist die Schwester.
Ist sie noch.
Und auch nicht wusste, okay, welche Fragen stelle ich. Gleichzeitig sind es genau die Momente, die ein Schauspieler möchte, Research zu betreiben und Dinge aufzusaugen, sich Dokus anzuschauen, sich Filmmaterial anzuschauen, Fotos anzuschauen, mit Kostüm zu spielen und Leute, die zu der Zeit da waren, zu befragen. Aber trotzdem, diese Neugier war auch natürlich ummantelt von einer großen Portion Respekt. Um zu sagen, okay, der ist verstorben, vielleicht macht diese Geschichte bei dir wieder was ganz Großes auf und du fängst an zu weinen oder denkst, Tijan, übertreib's nicht.
Hm.
Aber sie direkt im Bayerischen so, fang an, stell jede Frage.
Sie ist ja Bayerin.
Ja, genau.
Was konnte sie dir helfen? Also was war wirklich wichtig, damit du Rob werden konntest? Was hat sie dir erzählen können?
Ich habe ja selber Geschwister und ich glaube, wenn du aus Geschwistersicht kannst du nochmal ganz andere Dinge über deinen Bruder, über deine Schwester sagen, als vermutlicherweise auch der beste Freund oder die beste Freundin oder auch die Mama oder so. Und das war ja, okay, bei Rob jetzt nicht der Fall mit Mama und Papa, aber
er war Waisenkind, nämlich.
Sie
genau
konnte mir halt die Dinge auch sagen, die sie als große Schwester erlebt hat. Die Unsicherheiten, Dinge, was für ein Parfüm der getragen hat, Dinge, was vielleicht Macken waren, aber auch Dinge, wo sie auch sagte, ey, der hätte Fußballprofi werden können.
Okay.
Das wissen viele nicht.
Was waren Macken von ihm? Was waren seine Eigenarten?
Ja, der wollte sich schon immer durchsetzen. Der war sich irgendwann mal bewusst, dass er gesehen hat, dass er damals in dem konservativen München aufgewachsen ist und der einzige, ich nenne es einfach so, Schwarze war in seiner Region mit diesem exotischen Look, sogar noch grüne Augen dabei gehabt hat. Also der wirklich auffällt, ja. Und trotzdem die Gier, und ich kenne es irgendwie selber aus meiner Kindheit, diese Gier oder diese Lust oder diese Neugier zu haben, zu sagen, ich will es auf die große Bühne schaffen, egal wie. Ich will gesehen werden, ich will geliebt werden, weil natürlich fragt man sich ab einem gewissen Zeitpunkt seines Lebens, und ich habe irgendwie, mir wurde meine kleine Schwester, die jetzt seit 6 Jahren jetzt in meinem Leben ist, mein Vater hatte noch eine andere Frau und dann ist sie entstanden und vor 6 Jahren sind wir uns zum ersten Mal begegnet.
Okay, also die ist nicht 6, sondern die ist jetzt.
Nein, genau, die ist jetzt.
Oh mein Gott, es gab diese Reunion dann.
18, nein, genau.
Oh Gott.
Und ich sehe es ja auch an ihr, weil ihre leibliche Mutter ist früh verstorben. Mein Vater hat sie nie kennengelernt. Und sie stellt sich jetzt auch permanent die Frage, wo sind meine Wurzeln? Was ist eigentlich mein Familien-Background? Und diese große Frage, das war so ein Leitding für Rob. Wer ist mein Vater? Woher stamme ich? Warum bin ich anders? Warum kann ich andere Dinge? Warum möchte ich groß sein und geliebt werden? Und
der war GI, der Vater, ne? Gewesen, genau, in Deutschland, genau, sein Vater, genau. Den er nie kennengelernt hat. Er war Waisenkind, wurde dann adoptiert.
Ja, Und wenn man dann mit der Schwester darüber spricht, erzählt sie das einem ganz pur. Und eine andere Sichtweise hat eine Millie, die ihn beruflich begleitet hat, aber eine sehr enge Bezugsperson war.
Also Millie, die ist von Frank Farian.
Die war die Rechte von Frank Farian, genau.
Also aber Frau auch? Oder?
Auch Frau, genau.
Seine Frau.
Ja. Ja,
ich wusste nämlich gar nicht, dass der Name daherkommt. Nee, und genau. Vanilli, wo kam Vanilli her?
Ja.
Vanilli war einfach nur ein Wortspiel dann, oder?
Dann ein Wortspiel. Wir haben es im Film so inszeniert, weil wir Vanilleeis essen und dann, what about Millie? Und dann, ey, Vanilli, und da kam das so. Ja, und sie hat natürlich eine ganz andere Perspektive, weil sie ihm in der Phase gesehen hat und in dieser Übergangsphase von, okay, ihr bekommt diesen Vertrag, der vielleicht heutzutage sehr fragwürdig war, und ich bringe euch alles bei. Und bis zu dem Zeitpunkt, als sie dann gemerkt haben, ey, wir sind eigentlich die Stars. Und diesen Turning Point hat sie ja erlebt, wie er dann angefangen hat mit Drogenkonsum, wie er angefangen hat, Partys exzessiv zu feiern, irgendwie auch abzuheben. Und da war sie da und sie war für ihn die größte Bezugsperson zu dem Zeitpunkt. Da war, glaube ich, ich will es jetzt nicht falsch benennen, aber da gab es auch eine Distanz zu seiner Familie halt einfach. Weil
sie war aber Halbschwester vermutlich. Also sie war die leibliche Tochter der Adoptiveltern.
Auch. Okay. Sie wurde auch adoptiert.
Also,
Carmen wurde auch adoptiert.
Auch so, adoptiert. Genau. So. Okido.
Genau. Und für mich war es halt einfach, ich höre mir alles an. Ich saug mir jede Information sauge ich auf wie so ein Schwamm. Und habe damals mit meinem Schauspielcoach, dann aber auch natürlich mit dem Regisseur zusammen und mit dem Drehbuch, dann geschaut, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt schließe ich die Tür und was entspricht meiner Fantasie, meiner Intuition, wie lege ich diese Figur an? Und auch immer Absprache mit Simon, also dem Regisseur, war es dann halt einfach ein, okay, lass uns die Essenz von Rob treffen, weil ist ja auch immer so beim Biopic, ich bin es ja nicht. Das weiß jeder.
Ja.
Also muss ich die Menschen in eine Illusion bringen, zusammengepackt mit Kostüm und Maske und einer Welt und einem Set und durchblitzen lassen, was die Essenz von Rob war. Und deswegen diese zwei, die du da gerade sagst, hat auch für mich die Bedeutung, zwei, mein Bruder und ich waren auch immer so zwei. Deswegen, ja.
Der geheiratet hat.
Genau, genau.
Die Haare waren natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, auch von Rob. Hast du die Frisur echt gehabt?
Ich habe die sogar auch echt.
Es war keine Perücke.
Nein.
Okay, weil heute hast du auch wieder kurze Haare.
Ja.
Davor hattest du auch kurze Haare.
Für die Zuhörenden, ich trage gerade eine Mütze, aber ich habe jetzt meine Mütze abgenommen.
Ja. Wird zu warm, oder? Ich frage mich manchmal, bei Leuten, die Mütze tragen, so viel, wird es nicht irgendwann mal zu warm, wenn man sich drinnen aufhält?
Ja, aber ich habe es jetzt einfach nur gemacht, damit du mal meine Haare jetzt so siehst.
Ja. Die Haare. Also, und als du die Haare dann hast wachsen lassen, das hat wahrscheinlich auch ein Jahr gedauert oder länger sogar.
Das war für mich seit 8 Jahren wieder was Neues, weil die Produktion auch gesagt hat, okay, wir müssen deine Haare lang wachsen lassen, dass wir gegebenenfalls halt Braids dran
Richtig,
flechten können.
Genau, okay.
Und ich habe natürlich gesagt, klar, no fucking problem. Und hab dann aber auch für mich selbstständig entschieden, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Haare privat.
Ja.
Also habe ich mit der Produktion gesprochen und dann waren wir bei einem Barber. Und ich habe die auch privat getragen, weil es natürlich ein Unterschied ist, mit langen Haaren Kleidung anzuziehen, zu duschen, Sport zu machen. Was sind wirklich organische Bewegungen, die du machst? Wische ich mir die Haare vom Gesicht mit der rechten Hand oder mit der linken Hand weg? Also, und das muss ich einfach erfahren. Und ich fand einfach, es wäre viel zu spät für mich persönlich, wenn ich einfach nur am Set eine Perücke bekomme und dann sage, okay, jetzt habe ich lange Haare, aber ich musste wissen, wie sich das anfühlt. Und kleiner Funfact dazu, ich habe damals meinen 30. Geburtstag gefeiert und hatte dann die langen Haare. Und jeder, der in der Branche tätig ist, weiß auch, dass man nicht unbedingt in die Öffentlichkeit posaunt, was man gerade macht oder an welchem Projekt man gerade dran ist. Und die Produktion hat gesagt, du darfst nicht so rumlaufen, jeder erkennt, was du dann machst und so. Und ich so, ja, aber ich habe doch jetzt meinen 30. Geburtstag und ich habe überlegt und habe eine Motto-Party draus gemacht. Einfach eine Motto-Party, das war kurz nach der Let's Dance Tour.
Und ja, dann, welches Motto?
Hollywood.
Ah, oh, okay.
Hollywood. So, ich habe gesagt, living like a rockstar und jeder soll so kommen, so richtig groß aufgemotzt und hatte dann die Haare und es ist gut untergegangen. Clever. Keiner hat es wirklich gecheckt. Nur ein paar Freunde, die mich länger kennen, meinten so,
Are you Lenny Kravitz?
Ja, warum hast du die Haare? Und dann gab's, und dann habe ich Fotos gepostet von dem Abend und dann unter den Kommentaren, alle, die dann geschrieben haben, siehst aus wie Rob von Milli Vanilli oder sieht aus wie Milli Vanilli, da musste ich die Kommentare natürlich löschen. Ne? Ja, aber da, so viel zu den Haaren.
Yeah.
Und die sind natürlich ein Riesenbestandteil gewesen. Und es funktioniert. Das sage ich, es funktioniert. Ich war mit meiner Mama und meinem Bruder damals im Kurpark spazieren, in Bad Salzuflen. Und lief, Sonnenbrille, Braids, lange Haare, also wirklich sehr auffällig rum. Und die Leute drehen sich um und schauen hinterher. Es sind die Haare. Das, was wir im Film sagen, es ist wirklich so naiv und so simpel. Es sind die Haare. Es ist ein Look.
It looks like a rockstar.
Ja, yeah, it looks like a rockstar.
Das ist so.
Ja.
Was hast du von den Klamotten, die ihr damals so 80er, frühe 90er getragen habt, was hast du noch behalten? Was ist bei dir noch im Kleiderschrank?
So eine geile Fransenlederjacke.
Oh.
Ich habe mir Cowboy-Boots auch besorgt.
Nein, die kommen ja jetzt ganz groß wieder.
Geil, wirklich geil. Weil das Ding ist halt einfach, Mode ist ja generell für mich sowas Schönes und man kann alles damit zeigen, finde ich. Also ich finde, da gibt es sogar keine Grenzen, sei denn du läufst jetzt einfach, ich laufe jetzt hier raus mit einer Boxershort und das war's. Also ich glaube, man versteht, wie ich es meine. Und diese 80er, 70er, 90er Jahre und die Mode, die damit einherging, das mit der Kostümbildnerin zu erarbeiten, das hat so einen Spaß gemacht. Alles auszuprobieren und es gab keine Grenzen, weil Rob einfach wie so ein Rockstar gelebt hat. Also der konnte einen Gürtel auf den anderen anziehen und es sah trotzdem aus wie, okay, der kann es tragen.
Mhm.
Und deswegen war ich so verliebt in die ganze Kleidung und habe dann gesagt, okay, ich brauche diese Lederjacke, ich brauche Cowboy-Boots, ich brauche wieder eine klassische Straight-Levis-Jeans, ja. Und ja, ich glaube, da waren noch mehrere Sachen, aber
das waren
so die Signature Pieces.
Ja. Waren eigentlich die Adoptiveltern vom Rob, vom echten Rob in München, waren die Fans von ihm, auch von seiner Musik? Haben die das auch ein bisschen begleitet?
Ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es absorbiert habe in meiner Research-Phase. die waren nicht die größten Fans von, weil die gar nicht daran geglaubt haben, dass er singen kann. Er konnte halt auch nicht singen.
Ja. Muss man ja auch, und er hatte ja vorher auch ein Projekt, ne? Also er hatte
ein Projekt,
in dem er gesungen hat.
Genau, der war ein super Breakdancer, der war ein super Tänzer, der war, wie gesagt, ein super Fußballer.
Ja.
Aber singen war eigentlich nicht so sein Ding. Und das wussten wahrscheinlich die Eltern, beziehungsweise ich glaube, zu der Zeit war es auch normal zu sagen, nee, du machst deine Schule und machst eine klassische Ausbildung.
Hat er abgebrochen, Schule?
Der hat die Ausbildung abgebrochen.
Okay, ja, das tut natürlich Eltern weh.
Das tut natürlich Eltern weh. Und jetzt, mit meinem zunehmenden Alter, checke ich das. Ich checke, was damit gemeint ist. Es ist gar nicht unbedingt immer ein, ich verwehre dir deine Träume, sondern ich habe Angst um deine Zukunft. Mhm. Es ist Liebe und die kann natürlich immer anders geäußert werden. Also soweit wie ich weiß, war der Stiefvater, der Adoptivvater von Rob, glaube ich, schon jemand, der sehr, sehr streng war. Mhm. Und ich glaube auch politisch irgendwie engagiert, aber schon jemand, der streng war. Der gesagt hat, was machst du da sozusagen? Und wie gesagt, davon musste er sich ja auch emanzipieren, ne? Auch zu sagen, ey, ich komme aus diesem konservativen Haushalt raus und ich mache das, worauf ich Bock habe. Und das war halt so etwas, was mich sehr interessiert hat an der Figur.
Geht die Gemeinsamkeit zwischen dir und Rob, und da gibt es ja ein paar Dinge jetzt auch schon, geht die Gemeinsamkeit so weit, dass du auch nicht gut singen konntest?
Ich kann gar nicht gut singen.
Nee.
Ich singe so schlecht. Aber ich singe trotzdem. Wenn ich unter der Dusche bin oder wenn ich Auto fahre, ich singe wirklich laut. Und wenn wir jetzt in der Karaoke-Bar wären, dann würde ich mir ein Mikrofon schnappen und ich würde einfach singen. Weil singen mir trotzdem Spaß macht, auch wenn ich es nicht kann. Und
inzwischen hättest du aber den Ehrgeiz entwickeln können, auch ein bisschen Gesangsunterricht
absolut
zu nehmen.
Also, und das theoretisch, hatten wir ja auch.
Hattet ja auch.
Wir hatten
ne?
das auch. Musst und dann habe ich gesagt, okay, ich bin so, liebe Produktion, lieber Simon, lieber Quirin und so, nee, lass uns das mal sein lassen mit dem Gesangsunterricht, weil ich singe schon schlecht genug und das passt. Wenn wir daran nichts justieren, dann bin ich genauso, gehe ich da so naiv ans Mikrofon wie damals wahrscheinlich Rob. Und ist etwas, was ich gerne können würde, aber vielleicht kommt es ja noch.
Was hast du heute Morgen unter der Dusche gesungen?
Heute Morgen, ich hatte heute meine Emotional Playlist an und da ist so Maniac Monday und
Bangles.
Was habe ich denn noch gehört? Ich höre, Queens habe ich gehört.
Bohemian Rhapsody, also Queen, oder?
Queen. Mit, Queen. Ja, okay. Aber nicht Bohemian Rhapsody.
Mama Mia, Mama Mia. Das kann man ja schön unter der Dusche aussehen, weißt du? Galileo.
Da will meine Nachbarn durchdrehen. Nee, Another One Bites to Dust habe ich gehört.
Okay.
Und diese Emotional Playlist habe ich dann und dann singe ich einfach durch. Die sehr groß ist, diese Playlist, ja.
Warst du auf dem Münchner Waldfriedhof bei Rob am Grab?
Nein.
Um diese Beziehung herzustellen, um die Nähe herzustellen?
Nein, weil ich fange gar nicht mit einem Weil an. Ich muss es einfach allgemein sagen. Ich habe Angst vor Friedhöfen.
Okay.
Ich habe wirklich Angst vor Friedhöfen. Also wirklich, ich habe auch Angst vor dem Thema Tod. Das ist halt etwas, weißt du, selbst wenn wir jetzt hier in Kölsch hätten und wir können über alles reden, ja. Und wenn wir einmal das Thema Tod einschlagen, dann sage ich direkt, ey, Christian, sorry, ich bin raus, kann ich nicht, ich kann da nicht reingehen. Und ja, und deswegen würde ich mich gar nicht trauen, einen Friedhof zu gehen und
hat es einen Grund? Also ich meine, hast du schon ein großes Verlusterlebnis gehabt, das dich
Grund.
Auch ein bisschen traumatisiert
hat? Ich habe damals meine beste Freundin in der 7. Klasse durch einen Autounfall verloren, wo ich eigentlich auch hätte mit dabei sein sollen. Das war in den Sommerferien und dann sind die nach Holland gefahren und ich konnte dann nicht dabei sein, weil meine Mutter nicht zu Hause war, um das zu genehmigen, ja, um mir die Erlaubnis zu geben. Und dann hat sie gesagt, okay, dann fahre ich mit meinen Cousins. Und dann waren die Sommerferien vorbei und dann war ich in der Klasse und ich dachte so, wo ist sie, wo bleibt sie? Sie hat schon Witze gemacht, sie kommt immer zu spät. Und da kam die Mutter rein mit der Klassenlehrerin, mit einer Todesanzeige, dass sie auf dem Hinweg nach Holland verstorben sind. Alle, die im Auto saßen. Und das hat mich auseinandergenommen. Das war meine erste Begegnung mit Verlusten, mit dem Thema Tod. Und es war wirklich hart. Also ich habe dann auch angefangen, so Dinge zu sagen wie, ich will meine Oma oder ich will meinen Opa nicht mehr sehen, weil ich liebe die. Und wenn sie bald sterben, was habe ich denn davon? Dann tut es ja nur weh. Das ist doch widerlich, das Gefühl. Und daher rührt das irgendwie. Und dann irgendwann ist 2014 mein Opa verstorben. Und bis dahin habe ich nicht eine Träne irgendwie vergossen, weil ich so fest geworden bin. Und hab dann halt auch gesagt, okay, das Thema, das geht nicht. Und dann, wie gesagt, ist mein Opa verstorben und das hat mich wieder so auseinandergenommen.
Hm. Wohnte der auch in Herford?
Ja, der
war euch in der Nähe, ja. Oma auch?
Oma auch, ja. Okay. Ja, also tunesischer Seite. Mhm. Und der war so unser Häuptling der Familie, der Erste, der damals in Deutschland war, in den 70ern. Und obwohl ich dann die letzten Monate so eine Distanz zu ihm hatte, einfach eine räumliche Distanz, weil ich ja in Köln gelebt habe, hat mich das so fertig gemacht. So fertig gemacht. Und deswegen ist dieses Thema einfach sehr leider dunkel besetzt, obwohl es zur Realität und obwohl es zum Leben dazugehört.
Ja. Und die Oma lebt aber noch?
Ja, sie lebt noch. Okay. Toi, 93 Jahre alt, ja.
Ja. Das war die 2. Wir sind immer schon bei der 2. Aber gut, nicht alle Kapitel.
Von Mini Vanilli zum Thema Tod, aber irgendwo passt
es. Naja, wieso? Das ist ja Teil dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Also wieso? Die 3. Ihr wart 3 Geschwister? Oder hast du 3 Geschwister?
Ich habe...
Also bevor du die kleine Schwester...
zu viert aufgewachsen.
Oh, also neben dir noch 3 weitere Geschwister. Nur damit das mit der 3 stimmt jetzt, weißt du.
Ja.
Du musst das ein bisschen hindrehen, dass jetzt auch die 3 stimmt.
Ach so.
Also du hattest 3 Geschwister.
Ich habe 3 Geschwister, mit denen ich aufgewachsen bin, genau.
Gutes Team?
Gut, sehr gutes Team.
Also mein Bruder, verstehst du dich offensichtlich richtig gut?
Ja, das ist mein Ein und Alles.
Echt?
Das ist mein Ein und Alles. Das ist mein bester Freund.
Was macht der?
Wie, was macht er?
Also was macht er im Leben?
Ach so, was macht er? Der arbeitet bei, ist es dann Schleichwerbung?
Also,
bei Coca-Cola.
Also okay, ja. Er arbeitet bei einem Getränkekonzern.
Er arbeitet bei einem Getränk, bei einem Piep. Nee, da denke ich schon mal stimmt. Nee, das ist mein bester Freund. Aber trotzdem sind wir als Geschwister Mutter alleinerziehend. Meine 2 älteren Geschwister sind weiß, ja. Haben polnische, tunesische Wurzeln.
Die sind weiß, weil deine Mutter sie mit einem anderen Mann hat.
Genau. Mhm. Genau. Ja, manchmal sah ich die Dinge so trocken.
Und nee, ist ja interessant. Also es ist ja gut. Also,
genau.
Ich hätte nämlich gedacht, ihr seid alle 3 von dem Vater, den du nie kennengelernt hast.
Genau.
Ne? Aber sind nicht alle 3. Du und dein Bruder aber. Ihr seid von dem.
Wir sind
von dem Vater, den ihr nie gehabt habt.
Tunesische Wurzeln, genau.
Ja, und deine Mutter hat nochmal 2.
Genau. Dann, also unser Papa haben wir auch kennengelernt. Wir sind
den habt
teilweise
ihr kennengelernt.
Aufgewachsen. Ja.
Der war in Deutschland.
Der war in Deutschland, ja, genau.
Okay, gab aber.
Das wäre ja auch nochmal hart oder eine Parallele zu Rob, wenn ich meinen Vater auch nie wirklich kennenlernen würde.
Drum, daran
aber
dachte ich.
Leider jetzt schon länger keinen
Kontakt mehr.
Kontakt.
Gehabt. Okay. Mhm.
Aber ja, wir sind ich habe 3 Geschwister zusammen aufgewachsen. Gar keine Unterschiede gemacht, gar nicht gesehen. Also wir haben es gar nicht irgendwie wahrgenommen, okay, du siehst jetzt so aus oder du siehst so aus, sondern
ja, klar.
Waren zusammen, haben uns gegenseitig erzogen. Natürlich gab es auch viel Rivalität, die man als Kinder halt hat oder vieles Nachahmen. Mein großer Bruder ist Lehrer und der hatte da und hatte immer so eine Affinität zu Tieren und hatte damals eine Maus. Wir wollten eine Maus haben. Er hatte einen Vogel, wir wollten einen Vogel haben. Der hatte ein Meerschweinchen, wir wollten Meerschweinchen haben. So. Also Es ging immer was ab. Für meine Mom, glaube ich, war es nie langweilig.
Hm, wenn man positiv formuliert.
Genau, nie langweilig. Und das ist irgendwie das Schöne.
Also wenn sie uns hört, dann sagt sie, was redet der Junge? Für mich war es einfach nur anstrengend.
Ja, ja. Aber dadurch, dass wir in der Nähe von meiner Oma auch gewohnt haben und das ist dann so tunesische Kultur auch, dass jeder einander unterstützt. Und meine Mutter konnte uns ohne Erklärung einfach bei meiner Oma sozusagen abladen und sagen, pass jetzt mal auf die Kids auf, so.
Ein Traum.
Es war schön, es war eine sehr schöne Kindheit, weil es sehr irgendwie echt war und ich will jetzt nicht so pseudomäßig sagen, wir hatten wenig, aber ja, es war dann so, dass wenn wir einen Gameboy haben wollten, haben wir das und so ein Gameboy hat dann, keine Ahnung, 110 Mark gekostet, haben wir einen 13 Monatsraten abbezahlt, so. Aber wir waren glücklich. Und dann habe ich mit meiner Mama gesagt, komm, ich lerne mit meinem Bruder, bekomme ich dafür dann 20 Mark fürs Wochenende oder dann auch Euro. Und ich lerne, damit er eine 2 bekommt in Mathe und so weiter. Also wir waren sehr unterstützend und einfach Kinder. Und ich habe da irgendwie auch so eine. Ich sehne mich sehr nach der Vergangenheit. Mir hat jemand mal die Frage gestellt: Wo lebst du am meisten? In der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Mhm. Und da habe ich gesagt: In der Vergangenheit.
Echt? Obwohl ja, du Let It Go sagst. Let It Go ist
ja,
eigentlich
obwohl ich sage,
sehr
let it
im
go,
Moment.
Aber so, ich bin sehr attached zu der Vergangenheit, weil da so schöne Erlebnisse, so leichte Erlebnisse waren, so echte Erlebnisse einfach waren. Und
so familiäre Art.
Familiäre Art, ja. Okay. Und auch Freundesart. Es war damals so schön, einfach bei meinen Freunden zu klingeln, ohne mich vorher anzukündigen und hoffen, kommst du raus oder nicht. Und wenn die gesagt haben, ja, ich komme raus, ich darf, dann war es so eine Freude. Oder wenn ich früher mal ein Mädchen irgendwie süß fand, ja, dann war es halt so, ich habe mir das Telefon geschnappt, bin heimlich in mein Kinderzimmer gegangen und habe die angerufen und hatte diese Naivität, dass meine Mutter das nicht rausbekommt. Dann hinterher sieht sie dann diese Telefonliste am Ende des Monats und denkt sich, warum zahlt sie 30 Euro mehr, so. Aber es war dann so, wenn man sich dann getroffen hat, dann stand das. Ey, nächste Woche im alten Markt, 13.15 Uhr. Dann hat man sich nicht vorher noch abgesichert über WhatsApp und Instagram und keine Ahnung, sondern man war dann da. Und es hatte sowas Raws, sowas Raues, Echtes.
Ja, es gab einfach viel Gemeinschaft. Also so richtig spürbare
genau.
Gemeinschaft.
Und deswegen bin ich halt ein Riesenfan von dieser Lebensweise. Und ja, ganz kurz, um das Thema abzuschließen mit den Geschwistern. Und dann kam 2020 meine kleine Schwester in unser Leben.
Die du vor 6 Jahren kennengelernt hast. Ja. Wie ist das passiert? Denn das ist ja wie so ein kleiner Erdrutsch, oder?
Ja, also ich, wie gesagt, mein Vater hatte damals eine andere Frau. Mhm. Und es war 2007. Und ich war natürlich in dieser rebellischen Phase von: Nee, Papa, du darfst nur Mama lieben und du darfst kein anderes Leben haben und was soll das und du bist nicht da und war dann so drauf, ne? Und da habe ich sie schon gesehen, da ist sie gerade geboren, 2007. Aber war in meiner Pubertätsphase so, ist ich meine Schwester, sehe ich nicht und so und gar nicht an mich rangelassen, ne? Weil ich irgendwie verletzt war.
Wo hast du sie denn gesehen? Bei ihm zu Hause? Oder
Papa besucht haben.
Alles klar,
da
okay.
War noch hier in Deutschland.
Okay. Ah, ja, okay.
So. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich älter geworden bin, er zurück nach Gambia gegangen ist und da war ich bei Let's Dance und bin, wie gesagt, erwachsen geworden, sag ich mal. Und dann irgendwann habe ich eine Mail bekommen: Hey, du hast ja das Thema deines Vaters vertanzt, das war die 4. Show, Wiener Walzer, und kann es sein, und also natürlich viel erzählt, und da kann es sein, dass du noch eine Schwester hast. Kann es sein, dass du mein Bruder bist. Ich glaub, damals hat die Patentante mir geschrieben. Und ich dachte natürlich, also ich sag mal so, ich habe afrikanische Wurzeln, ja. Also da ist es auch kein Geheimnis, dass wenn man auf einmal in der Öffentlichkeit ist, du Nachrichten aus Kanada bekommst, aus Amerika, aus Gambia, aus Südafrika und auf einmal alle sagen, ich bin deine Tante, ich bin dein Onkel, ich bin dein Cousin.
Und da gibt's viele.
Ja, und da gibt's viele und ja, kannst du mir was schicken und so, ich war immer für dich da und dein Vater wollte nicht und so halt alles. Aber diese Nachricht hatte einen anderen Geschmack, weil ich musste mich dran erinnern und ich habe es wirklich vergessen. Ich so, hä, kann nicht sein. Nee. Mein Bruder hat parallel auch eine Nachricht bekommen von ihrer Halbschwester. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, wir hatten noch eine Schwester damals, bevor Papa gegangen ist. Und das
und die,
war dann...
Und die war aber mit in Afrika oder war die in Deutschland?
Nee, die war in Deutschland.
Die war in Deutschland.
Die ist in Detmold, hat sie gelebt.
Alles klar, okay. Also die dich angeschrieben hat, die neue kleine Schwester.
Die neue kleine Schwester,
genau. Die war in Deutschland.
Beziehungsweise die Patentante hatte mir geschrieben.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Und in Ravensburg groß geworden. Und dann ist die Mutter verstorben, ihre Mutter verstorben, ihre leibliche Mutter verstorben. Und dann ist sie zu ihrer Oma nach Detmold gezogen, also Nähe Detmold. Und wie gesagt, ich, ja, wie soll ich sagen, irgendwie voreingenommen oder geschmerzt von der Vergangenheit, Liebe wirklich zuzulassen, mich wieder zu öffnen, war für mich ein Riesending, weil ich dachte, okay, das ist meine Schwester, meine kleine Schwester, die nichts dafür kann, was damals war und die jetzt dasteht. Natürlich hat sie, wie gesagt, bei der Oma groß geworden. Kurz danach ist ihr Opa auch verstorben. Also sie hatte, ja, würde ich ungern umtauschen. Mhm. Aber ja, die einzigen echten blutsmäßigen Bezugspersonen waren dann mein Bruder und ich. Und sie hatte dann einfach einen Brief geschrieben.
Ja.
Hi, ich bin 13 Jahre alt, gehe und die in die Klasse, ich mag schwimmen. Also so wie ein Kind einen Brief schreibt. Und dann habe ich gesagt, okay,
wohin
mein Herz ist da.
Wo hat sie den hingeschickt, den Brief?
Zu meiner Mama damals.
Okay.
Zu meiner Mama
damals. Ah ja, okay, die kannte sie dann.
An mich und meinem Bruder. Und wir ganz klar gesagt, wir sind da. Und dann haben wir sie zum ersten Mal getroffen.
Und die wusste die ganze Zeit eigentlich, dass es euch gibt. Also ja, die wusste eigentlich ein Leben lang, da gibt es von meinem leiblichen Papa, gibt es mit dieser anderen Frau noch zwei Jungs.
Genau.
Zwei Brüder.
Genau.
Okay,
und
das
dann war Let's Dance, war der Moment, wo sie die gefunden hat.
Oh Gott, und dann hat sie die geschrieben und du hast zurückgeschrieben oder hast du sie angerufen?
Nicht angerufen, nee, ich glaube nicht angerufen. Weil ich war ja selber schüchtern, obwohl ich schon alt genug war, war ich ja selber so.
Du warst bei Let's Dance.
Ja, ich war bei Let's Dance.
Also.
Aber es ist trotzdem ein sehr fragiler Moment oder sensibler Moment gewesen. Weil ich auch sagen kann, ich liebe sie und ich akzeptiere sie absolut als meine Schwester. Aber es ist ja Zeit passé gegangen. Mhm. Zeit, wo man sich als Geschwister nochmal anders hätte kennenlernen können.
Ja,
so. Und das versuchen wir jetzt gerade nachzuholen. Das ist nicht immer einfach, weil die Distanz da ist und das Berufsleben da ist. Und
sie wohnt aber in Detmold jetzt.
Genau.
Sie wohnt
mit der
Detmold.
Oma.
Mit der Oma in Detmold.
Genau.
Und es gab aber dieses erste Treffen.
Es gab das erste Treffen 2020.
Das ist quasi unterlegt von irgendwelcher dramatischen Musik in unseren Köpfen. Aber das muss ja extrem berührend gewesen sein.
Ja, es war so eine Reise in die Vergangenheit.
Wo habt ihr euch getroffen?
Wo ich mich selber dann positioniert habe oder mich selber so gesehen habe, als wäre ich jetzt fast übertrieben gesagt der Papa.
Ach Gott, echt?
Der selber dann, oder ich hab da auch realisiert, dass ich alt geworden bin irgendwie, weil ich dann angefangen habe, Geschichten zu erzählen, wie es damals mein Onkel oder meine Mama erzählt hat. Damals war dein Papa hier, also so, weißt du? Und wir haben meine Mama damals mitgenommen, weil meine Mama auch ihre Mama damals kannte und ihre Mama war damals krank und wusste, dass sie sterben wird und hat dann daraufhin gesagt, bitte sorg dafür, dass sie wenigstens ihre Brüder kennenlernt, wenn ich nicht mehr da bin.
Ja.
Aber nee, es war gar nicht ummantelt oder umrahmt von Dramamusik, sondern es war vielmehr, let's do this und jetzt sind wir da und lass uns mal erzählen, wo bist du aufgewachsen, wie geht es dir und so und
wo habt ihr euch getroffen? Bei einem Café?
Bei der Oma in Detmold.
Ach, bei der Oma in Detmold.
Also Nähe Detmold, das
okay, ja,
Instrup heißt es, glaube ich, der Ort.
Die du ja nicht kanntest, diese Oma. Also
auch bis dahin noch nicht kannte.
Nein, nicht kanntest, okay. Okay. Jetzt habt ihr euch gefunden.
Jetzt haben wir uns gefunden. Deswegen ist mir das auch wichtig zu erwähnen.
Ja.
Wenn wir bei drei Geschwistern und dann kam dieses Geschenk.
Ja, das ist toll.
Ja.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne diese Geschichte doch irgendwie. Weißt du was? Detlef D. Soest hat etwas Ähnliches erlebt.
Echt?
Auch er hat eine verlorene Schwester, die ihn im Fernsehen gesehen hat, damals bei einer der Sendungen Popstars oder so, und ihn angeschrieben hat.
Ja, crazy. Ich habe ja null damit gerechnet einfach.
Ja.
Und dann, ja, manche Dinge kommen.
Ja.
So.
Wahnsinn. Hat sie Kontakt noch zu eurem Vater, der in Afrika ist? Mittlerweile das schon.
Ja.
Aber es interessiert dich eigentlich auch nicht.
Doch.
Doch, schon.
Das ist halt auch etwas, was, glaube ich,
du siehst,
öffentlich falsch kommuniziert worden ist, glaube ich. Er ist so eine große Hassliebe, ja? So eine große Hassliebe. Und mir ist es auch wichtig, dass wir jetzt auch darüber sprechen, weil ich immer wieder so Dinge gelesen habe, keine Ahnung, das war auch damals bei Let's Dance so, dann hieß das Lied, zu dem ich zu meinem Vater tanzen musste, Monster. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, ey, der ist kein Monster für mich so. Aber egal, ich will es gar nicht so groß machen. Aber, und deswegen, ich möchte, wir haben Kontakt. Wir schreiben miteinander.
Okay.
Ich traue mich nur nicht, diesen nächsten Schritt zu gehen. er ist bereit, der ist da, der ist auch mit dieser ganzen gambischen Mentalität, natürlich gehört sowas mit dazu, ich will dich sehen, und im gleichen Atemzug sagt man, okay, ey, kannst du mich unterstützen, das gehört dazu, das ist die Mentalität. Ja. Ich traue mich einfach noch nicht. Mhm. Ich habe einfach so, das ist so eine große Hürde, der Tatsache ins Gesicht zu fassen, dass dein Vater in die Jahre gekommen ist, dass er älter geworden ist, dass eine gewisse Zeit nicht mehr aufzuholen ist. Und
warst du ihm böse zwischenzeitlich, dass er
natürlich
den Kontakt vernachlässigt hat, dass er sich nicht um euch gekümmert
natürlich
hat? Dann, das schon.
Und ich kann es nicht mal erklären. Ich kann nicht mal erklären, warum ich böse war.
Naja, also, dir fehlte einfach der Vater.
Natürlich,
alle anderen
ja
hatten einen Vater und du hattest zwar irgendwo einen, aber der war nicht für dich da.
Absolut.
Das ist ja ein Verlust auch.
Absolut. Aber trotzdem ist da so eine große Liebe, mhm, und so eine große Sehnsucht. Und dasselbe gilt auch für meinen Bruder, der nochmal eine andere Art oder einen anderen Kontakt zu ihm hat. Und für meine Schwester, die natürlich auch irgendwo einen Respekt hat vor diesem Schritt, weil sie ihn noch nie erlebt hat. Ist ja nochmal was anderes. Und nur von Erzählungen. Aber deswegen ist es schön, dass wir gerade darüber reden, weil mir das ja wichtig ist, dass es nicht irgendwie da gesteuert ist, der meldet sich nicht und der ist einfach abgehauen, sondern so ist es nicht. Sondern ich traue mich nicht, diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht mache ich den, das habe ich mir eigentlich aber auch vorgenommen dieses Jahr.
Und es wäre, ja, das wäre toll. Und warum hast du gesagt, also als du gesagt hast von deiner Schwester, die ihn noch nicht kennengelernt hat, du redest nicht von der neuen Schwester, die Kleine, die kennt ihn doch.
Nee, die kennt ihn nicht. Sie hat ihn nie wirklich im vollen Bewusstsein erlebt. Sie war damals, ist sie gerade geboren.
1, 2, 3 gerade und dann war er schon nicht mehr da.
Genau.
Ich verstehe. Ich dachte, dass sie länger ihn gehabt hätte.
Zwei.
Okay, nein, dann kennt sie ihn nicht. Dann kennt sie ihn natürlich gar nicht. Ach Gott. Also es wäre aufregend, vielleicht machst du diesen Schritt dieses Jahr. Oder hast du Angst, es kommen zu viele Forderungen von ihm?
Nee.
Dass er Unterstützung, weil du gesagt hast, man unterstützt sich ja gegenseitig. Und da kommen dann auch Erwartungen. Unterstütz mich bitte.
Nein,
du bist ja jetzt ein berühmter Schauspieler. Du warst beim Talk mit Tees. Verstehst du? Du bist ein berühmter Schauspieler. Unterstütz mich.
Nee, das Absurde ist ja, das kann ich ja machen. Also das, also wenn er mir schreibt und mir dann sagt, ey, kannst du mich so und so, keine Ahnung. Kannst du mir ein Video schicken von dir? Ich will euch sehen. Easy. Easy. Wenn es dann heißt, okay, ist dein Geburtstag, Papa? Ja, easy. Wenn es dann darum geht, lass uns FaceTime. Wann kommst du mal nach Gambia?
Ja, geht nicht.
Dann bin ich fast wie nicht erreichbar. Okay. Also ich bin wie blockiert.
Du warst noch nie da?
In
Gambia?
Da. Auch noch nie.
Das nicht. Aber natürlich wurmt es dich.
Natürlich
hast du das Interesse.
Ja.
Okay. Hat er Let's Dance gesehen?
Nein.
Nicht? Weiß er, dass
damals,
du bei Let's
damals
Dance
Videos
mitgemacht hast?
Geschickt, genau. Ich habe ihm damals Videos geschickt. Der weiß natürlich nicht, was Let's Dance ist. Der sieht mich dann da im Fernseher und ich glaube, der konnte sich das gar nicht anschauen. Also muss ich ihm so Live-Videos immer schicken. Aber ganz kurz, das ist halt wichtig zu benennen, glaube ich. Und so habe ich es auch erfahren. Ich erwarte vielleicht eine Form von, ey, sei stolz auf mich, sieh die Dinge, die ich geschafft habe. Aber die haben dort ein ganz anderes Leben.
Ja, das wär, ja klar.
Da geht's jeden Tag, ich kämpfe ums Überleben. So, ich muss der hat da auch eine neue Familie ernähren. Ich muss schauen, wie ich so und so mache. Ah, ich habe Kinder in Europa, also ist es klar, die müssen mich unterstützen. Wenn ich ihm da sage, guck mal, ich bin gerade in der Maske, das geht hier rein, da raus. Das sah ich so einfach, ja. Und natürlich weiß er aber trotzdem, dass ich im Fernseher war oder im Kino war oder so. Aber das sind so Dinge, da kommt vielleicht, oh, great son. Okay. Lass uns mal zum Wesentlichen kommen. Und ich bin, da bin ich auch gar nicht böse, das erwarte ich gar nicht. Ich erwarte auch nicht von meiner Mutter, dass sie sagt, ich bin stolz auf dich. Weil meine Mutter so viel für uns geleistet hat und sich so zurückgenommen hat. Und jeder, der jetzt erwachsen ist oder einen eigenen Haushalt führt, der weiß, wie hart es ist, einen eigenen Haushalt zu führen. Ja,
klar.
Sei es von Müll wegbringen, Wäsche machen, kochen, einkaufen, Rechnungen bezahlen. Und wenn man sich dann vorstellt, 4 Kinder noch gleichzeitig zu haben, die unterschiedliche Ansprüche haben, der eine braucht neue Fußballschuhe oder so. das sage ich, ich brauche keinen Ich-bin-stolz-auf-dich-Satz. Ich brauche einfach nur deine Nähe, deine Liebe und ich will mich Kind fühlen, wenn ich dann in Herford bei ihr bin und dann aus dem Kinderzimmer rufe, Mama, kannst du mir Cornflakes machen?
Ja, und so. Das wirst du auch mit 50 noch haben.
Und das werde ich mit 50 machen.
Dieses Gefühl.
Und das.
Mein Vater streichelt mir heute noch manchmal über den Kopf.
Ja.
Weißt du, wenn ich mir irgendwie mich runterbeuge, um meine Schnürsenkel zuzubinden, ja, dann habe ich plötzlich so eine Hand auf meinem Kopf, diese streichelt. Und ich bin wirklich in diesem hohen Alter, immer noch der Junge.
Ja.
Man wird immer noch der Junge bleiben.
Du bleibst einfach noch Kind. Das ist so schön. Das kann dir keiner nehmen.
Nein.
Und da gehe ich direkt rein.
Mhm.
Ich bin so selbstständig, ja. Also nach Köln gezogen und so und so und so.
Ja.
Sobald ich bei Mama bin, wenn sie sagt, bringst du dir Müll raus, dann sage ich, boah, Mama, ich habe aber keine Lust mehr, mache ich später. So. Und ich kann ihr trotzdem um 1 Uhr nachts auch sagen, Mama, ich habe Hunger.
So, okay.
So, weißt du, also. Und das ist das Schöne.
Ja. Sag noch ganz zum Schluss, was macht dein Vater jobmäßig? Weißt du das? Also
hat er das
einen,
weiß ich einen, nicht.
Ach,
das
okay.
weiß ich nicht, ne. Das okay. weiß ich wirklich, also
naja, irgendwas Jobs halt, ne? Um Familie.
Surviving.
Über Wasser zu halten.
Ja, überleben.
Okay, das war die 3.
Ja.
Die 4 für 4 Jahre alles was zählt. Ich glaube 18 bis 21. Es war so 18, 19, 3, 20, 21. 3, ja, 3,5 aufgerundet auf 4.
Ja, ja.
Sonst funktioniert das hier nicht, verstehst du?
Ja, ja. 4 Jahre, bitte, genau.
Machen wir das doch nicht alles kaputt. Nein, da waren wir 3,5 Jahre. Es sind 4 Jahre, 18, 19, 20, 21.
Mhm,
also an 4 Jahren. Eine wichtige Zeit natürlich, die du da gespielt hast. Du warst da der Hausmeister. Und
ja.
Nachts wurdest du zum Phantom auf dem Eis.
Ja.
Ja, also Freestyle-Choreograf gleichzeitig. Hatte auch ganz viel mit Tanzen zu tun, diese Rolle. Was musstest du lernen für diese Rolle in Alles, was zählt, dieser Moritz Brunner? Konntest du Eislaufen vorher?
Nein. Ich habe das Eis auch immer gemieden.
Ja.
Aber ich habe trotzdem, bin ich so ehrgeizig und wahnsinnig, dass ich mir alles für eine Rolle erlernen würde. So,
ja,
und deswegen war es für mich so ein No-Brainer zu sagen, ja, ich lerne jetzt das Eislaufen. Ja, was musste ich alles lernen? Es war mein erstes richtig festes Engagement damals.
Nach der Schauspielschule?
Und genau. Beziehungsweise ich hatte, klar, mal Soko Köln, Soko München, da ein bisschen was gemacht, 2, 3 Drehtage da. Aber da, was irgendwie Substanz hatte, wo ich wirklich an der Rolle arbeiten konnte, wo ich sehr viel gelernt habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß, es wird, das teilt die Branche irgendwie so ein bisschen auf zwischen täglichen Serien und echten Film, echtes Kino. Ich habe beides gemacht, ja. Und wenn man mir damals gesagt hätte, du kannst nie, wenn du eine Soap machst, dann wirst du nie einen Kinofilm drehen. Da hatte ich damals schon die Einstellung, wo weißt du das? Ja, bei dem und dem ist es so. Okay, wie heißt der? Wie sieht der aus? Wo ist er geboren? Was kann der? Was macht der?
Ja.
Wir sind alle so unterschiedlich. Also das heißt, ich wusste da ganz klar, ich werde da nicht für immer bleiben. Das wusste ich. Aber ich habe auch gesagt, das kommt genau, let it go, let it flow, zum richtigen Zeitpunkt meines Lebens, wo ich gelernt habe, umzugehen, irgendwie so eine Confidence am Set aufzubauen, weil du jeden Tag am Drehen bist, jeden Tag vor der Kamera stehst, jeden Tag in der Maske bist. Du fängst an, so ein Selbstvertrauen aufzubauen, der für einen Schauspielberuf wichtig ist.
Mhm.
Gerade wenn man mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Und das war halt ein riesen Booster für mich. Gleichzeitig auch bleibst du im Saft, du bleibst im Training. Ich sag ja auch immer, jeder Fußballprofi hat trotzdem jeden Tag Training und lernt trotzdem jeden Tag die Basics. So, und das war einfach für mich sehr wichtig. Natürlich war es auch wichtig zu lernen, wie man mit Geld umgeht, ja? Und zu wissen, du kannst deinen Beruf du kannst aus deinem Beruf wirklich auch ein Leben machen.
Ja, und eine Daily Soap ist quasi die einzige Möglichkeit für einen Schauspieler, um wirklich ein regelmäßiges Gehalt zu haben.
Absolut, ja.
Also wirklich, nur so. Eine Daily Soap.
Genau.
Ermöglicht dir im Prinzip, dass du Geld bekommst, wenn du arbeitslos bist.
Genau.
Wenn du so. Geld aus der Arbeitslosenkasse brauchst, nur wenn du 200 Tage im Jahr gearbeitet hast oder so.
Genau. Roundabout, ne? Also so weit habe ich damals noch nicht gedacht,
nein, weil
ich
natürlich
wusste,
nicht,
ja. Aber das auch dann zu realisieren, ey, weil ich damals nach der Schauspielschule gesagt habe, ey, ich würde aber auch so alles umsonst drehen, weil ich das so sehr liebe. Und damals hat mir dann ein Dozent gesagt, nein, Tijan, du musst da aber auch seriös bleiben, weil es dein Beruf ist. Du willst doch damit Geld verdienen auch.
Ja.
So. Und das war dann auf einmal alles da. Und natürlich war es schön und keine Ahnung. Und dann auf einmal ist man in der Öffentlichkeit, was ich am Anfang irgendwie sehr komisch fand. Damals habe ich auch Instagram gar nicht so gepflegt und dann kam auch in Absprache mit dem Sender und der Redaktion, ja Tijan, du musst mehr zeigen, du sollst mehr zeigen. Die Leute wollen dich kennenlernen und ich so, nee, die sehen mich doch jeden Tag um 19.05 Uhr. Also das war halt erstmal das, was ich so mitgenommen habe. Und für die Rolle spezifisch, ja, das Eiskunstlaufen und dann halt auch viel Akrobatik, weil ich ja auf dem Eis dann auch so Sachen gemacht habe wie ein Salto und Breakdance-Moves und...
Aber krass, dass Sie jemanden genommen haben, der das noch gar nicht konnte. Ich würde als Produzent erstmal an jemanden denken, der das schon ganz gut kann.
Ja.
Und es gibt ja auch viele SchauspielerInnen, weißt du, die das ja auch schon mitbringen. So, dieses Talent, die Erfahrung, ein bisschen
es ist ja nicht
im Schlittschuh
so,
laufen oder so.
Keine Unterstützung hatte. Also, ich hatte ja von der Produktion dann 2 Monate vor Drehbeginn regelmäßig Training.
Und du warst Sportler dazu.
Und ich war Sportler,
als Fußballer,
genau. Regelmäßig Training. Und ich sollte damals für das Casting auch tanzen. Und ich glaube, man kann ganz gut erkennen, die Leute, die sowas dann letztendlich entscheiden, können, glaube ich, auch ganz gut einordnen. Okay, wenn der auch tanzen kann oder einen gute Bindung zu seinem Körper hat, zu seinem ein gutes Körperbewusstsein hat, dann ist es auch möglich, ihm das beizubringen. Ich war natürlich so ein Freak, dass ich dann aber jeden Tag Eistraining hatte. Ich habe mit meinem damaligen Trainer gesagt, jeden Tag bitte.
Ja,
ich weiß, von der Produktion ist jeden Montag, jeden Tag. Das und dann Akrobatiktraining, das und das Akrobatiktraining. Weil ich die Sachen ernst nehme, aber die mir trotzdem Spaß machen. So ist es nicht. Also nicht, dass man denkt, Ernsthaftigkeit reduziert dann den Spaßfaktor. Nee, ich habe trotzdem Spaß und ich liebe es. Und es fühlt sich für mich nicht nach Arbeit an.
Und das Gute ist, bei deiner dunklen Hautfarbe sieht man die ganzen blauen Flecken nicht. Also
genau.
Ist ja, verstehst du das?
Genau.
Du kannst trotzdem barbusig in die Disco gehen abends.
Ja, kann ich, klar.
Ja. Also das war die 4. So, 5, du sprichst 5 Sprachen. Habe ich deinem Resümee entnommen? Deutsch, Englisch,
gutes
Französisch,
Resümee.
Spanisch,
gutes Resümee.
Arabisch ein bisschen. Wo kommt das Arabisch her? Von?
Tunesisch.
Das ist das tunesische Arabisch. Ja. Ne? Dann die 6. Woran denkst du bei der 6?
Woran denke ich bei der 6?
Okay, nichts Spezielles. 6. Legendäre Rücknummer bei Arsenal London. Tony Adams. Großes Idol bei Arsenal. Einer, der für Oldschool, für Disziplin, für Bodenhaftung steht.
Mhm. Ne?
Alles Dinge, die dir gefallen. Auch, ne?
Ja. Ich überlege gerade sogar noch, ob da noch was Größeres ist, wenn ich an 6 denke.
6.
Aber nee, es kommt jetzt irgendwie
ja,
nicht.
Aber die 6 ist irgendwie so eine legendäre Rücknummer auch bei Arsenal.
Mhm.
Habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Okay, die 7 und 8 ziehe ich mal zusammen, denn 7 und 8 sind die Punktzahlen, die dir Herr Lambi in deiner letzten Sendung gegeben hat, für den ersten und für den zweiten Tanz. Das war eine 7 und 8. Die 9, witzigerweise, ich glaube, ich habe die 9 vergessen. Auch lustig, ich habe die 9, glaube ich, vergessen. Fällt uns vielleicht noch was ein. Bei der 10 weiß ich noch was.
Zur 7 würde ich auch bitte sagen, ist sehr wichtig für uns im Familienverbund oder gerade mit meinem Bruder, weil er ein riesen Cristiano Ronaldo-Fan ist. Deswegen ist 7,
cool.
Da geht es immer auf.
Fällt dir auch noch eine 9 ein?
Und 6, zu 6 ganz kurz. Mein Neffe ist am 6.2.2024 geboren.
Okay.
So. Deswegen, ich wusste, da ist was.
Und was ist mit der 9? Kriegen wir die 9 hin? Die ich offensichtlich wirklich vergessen habe, die 9.
Die 9?
Ich habe die 9 vergessen.
Mm.
Naja, egal. Die 10 habe ich auf jeden Fall wieder. 10. 10 Minuten kamst du zu spät zu deiner Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule.
Boah, weißt du das? Du bist ja gut.
Ja, yeah, das habe ich auch. Aber was für ein unangenehmer Start, oder?
Ja.
Warum warst du zu spät? Kommst du öfter zu spät? Let it go.
Sorry. Unangenehmes Thema. Nein. Nein. Also, ich habe da so meine Theorien, ja? Also. Alles im Berufsfeld.
Ja.
Bin ich, glaube ich, das fleißigste Bienchen, ja? Da gibt es kein zu spät kommen.
Ja.
Und wenn es mal passiert, dann ist wirklich etwas los.
Ja.
Ich kann es, glaube ich, an einer Hand abzählen, wo ich beruflich zu spät gekommen bin. An drei Fingern vielleicht. So, das einmal dazu. Zu spät kommen im Privatleben.
Mhm.
Ja, wir kommen, ich komme schon mal gern zu spät, weil ich dann, mein Freund und ich, wir haben damals immer, ich bin losgefahren und habe dann geschrieben, obwohl ich noch 10 Minuten Fahrtweg hatte, komm raus. So. Also so, wir sind so drauf. Aber damals, die Schauspielschule, das war keine Absicht, das war mein erster Schultag und ich bin damals von Herford nach Köln gezogen und musste noch die Logistik der Bahn checken, obwohl ich einen Tag vorher schon da war und habe gesehen, ah, hier muss ich hin. Und ich habe es vollkommen unterschätzt und gleichzeitig war es mir auch wichtig, irgendwie einen guten Eindruck und einen selbstbewussten Eindruck zu hinterlassen, dass ich dann nicht abgehetzt da reinkomme und sage, sorry, ich bin zu spät, sondern ich bin zu spät.
Mhm.
That's how it is. So ist es. Wollt ihr mich jetzt schon rausschmeißen? So.
War das der erste Schultag oder war das die Aufnahmeprüfung?
Erster Schultag.
Es war der erste Schultag.
Erste Schultag, genau.
Okay.
So selbstbewusst war es natürlich nicht, aber es hatte schon die Farbe davon, dass ich gesagt habe, es ist, wie es ist. Weil ich aber auch ganz gleichzeitig dazu sagen kann, ich war einer der, und damals meine Ex-Freundin auch, wir waren die Einzigen, die jeden Tag dort waren.
Oh.
Wir haben nie einen Tag geschwänzt, nie einen Tag, wo wir dachten, nee, gehen wir mal nicht jeden Tag, selbst wenn wir dann damals auch zu dritt oder zu zweit alleine im Unterricht saßen. Deswegen war dieses zu spät kommen gar nicht so schlimm. Aber ja, ich tendiere bei privaten Terminen zu spät zu kommen. Beruflich, nein.
Und dann haben wir noch die 11. Die 11. Show war das Halbfinale bei Let's Dance, in dem du dann leider dann doch ausgeschieden bist.
Ja.
Mit Katrin Menzinger.
Genau.
Zusammen. Aber eine irre Zeit war es auf jeden Fall. Ne?
Eine schöne Zeit. Und eine Zeit, die ich absolut vermisse, weil, wie gesagt, mir ging es um die Sache, mir ging es ums Tanzen und ich liebe es zu tanzen. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, etwas zu erlernen und dann auf die Bühne zu bringen und gechallenged zu werden und was Neues zu erleben, körperlich als auch dann irgendwie mental, das ist halt das Geschenk, was jeder Schauspieler, glaube ich, liebt und einpacken kann. Ich kann es ja wirklich einpacken, diese Erfahrung kann ich einpacken und wie gesagt, Milli Vanilli, damals hatten wir die Let's Dance Tour und ich konnte die Erfahrung aus diesem Tourleben mit reinlegen in die Figur. Ich muss es nicht wegschmeißen. Ich kann die Dinge, die ich erlebe, ob es Gitarre spielen ist, ob es damals mein Job bei Burger King oder als Barkeeper in der Diskothek ist oder als Pizzabäcker, das kann ich irgendwo in meinen Fächern einpacken und sagen, irgendwann kann ich es brauchen.
Mhm.
So. Und deswegen eine geile Zeit. Ja.
In dem Tatort aus Bremen bist du zu sehen.
Ja.
Einmalig?
Darum geht's ja letztendlich, ne?
Auch. Nein. Alles ist ja Hinweis auf den Tatort. Also einmalig? Oder wird das was Regelmäßiges?
Let it go, let it flow.
Let it go, let it
let
flow.
It go,
weil erst habe ich gedacht, hey, weil du bist ja nicht irgendeine Serienfigur, du bist ja einer, der mit ermittelt.
Genau, genau.
Ne, also wir waren ja noch nicht zu viel verraten.
Mit ermittelt.
Ja, vom KDD. Kriminaldauerdienst.
Ja.
Hatte ich auch vorher noch nicht gehört bisher.
Oder?
KDD, also du bist mit dabei.
Mhm.
Und am Ende habe ich gedacht, okay, vielleicht war es doch nur eine einmalige Geschichte. Auf der anderen Seite ist es sehr ungewöhnlich, noch jemanden einfach als Ermittler mal schnell dazuzustellen. Es ist irgendwie ungewöhnlich.
Ja, das war halt das Spannende an dieser Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viel ich so erzählen darf. Also
ja, vom Inhalt wollen wir sowieso nie was verraten, das ist ja klar.
Genau.
Solange du nicht verrätst, dass der Gärtner der Mörder war.
Genau,
also das verstehst werde ich nicht du, verraten, ist alles
dass der
in Ordnung.
Gärtner der Mörder war, das natürlich nicht. Nee, es war für mich, also erstmal ein Riesenprivileg, ja?
Ja.
Ein Riesenprivileg und absolut keine Selbstverständlichkeit, in so einem traditionsreichen Format zu sein und da halt nicht der böse Bube zu sein, sondern derjenige, der die Fälle klärt. Mhm. Vielleicht auch aus der Position des Kriminaldauerdienstlers und der wird dann kurz befördert und muss dann einspringen, ja. Aber trotzdem auf der anderen Seite zu stehen und nicht, dass man, was man vielleicht leichtfertig oder easy gesagt hätte, ja, du spielst mal den Drogenabhängigen oder du spielst mal den Drogendealer oder den Flüchtling oder so, sondern...
War das bei den Sokos immer so, dass du auch eher der Böse warst?
Nee, ich hatte ganz oft natürlich Kurzfilmanfragen oder... Auch klar gab es Anfragen, die sehr im Klischee waren. Womit, was ich auch sagen möchte, ich habe damit kein Problem. Solange das Drehbuch mir taugt und wenn ich sage, ey, die Figur hat trotzdem eine Geschichte zu erzählen und nicht nur einfach ein Dienstleister ist und einfach nur eine Deko am Set, um zu sagen, wir müssen jetzt irgendeinen haben, der aussieht wie ein Drogendealer und wir glauben, du siehst aus wie ein Drogendealer, aber bitte nur einen Satz haben und dann bist du auch tot. Aber damit die Ermittler sagen können, ihr seid die Bösen. Das ist halt etwas, wo ich schon auch, bevor ich überhaupt eine Agentur hatte, gesagt habe, das möchte ich nicht machen. Also da versuche ich auch immer meiner Kunst oder meinen Ansprüchen oder auch der Wahrheit irgendwie gerecht zu werden. Und deswegen, kein Privileg, dass ich da auf der anderen Seite bin. Und ich finde es schön, dass ich das Vertrauen bekommen habe. Und ja, Kriminaldauerdienstler, der Begriff war mir vorher auch nicht bewusst, muss ich natürlich auch viel Recherche betreiben. Hab auch mit
klingt auch so unsexy eigentlich, weißt du?
Ja, ich bin Kriminaldauerdienstler.
KDD hingegen klingt geheimnisvoll, das ist okay. Ja, aber Kriminaldauerdienst, denk mal.
Ja.
Das sind halt die dauernd auf der Straße unterwegs sind, oder? Das Real Life auf der Straße.
Ja, das Real Life, das sind die Ersten, die am Set sind. Mhm. Am Tatort sind. Das sind die Ersten, die am Tatort sind. Also eigentlich eine ganz ungemütliche Arbeit. Also deswegen, die meisten haben auch, glaube ich, so eine Distanz. Ne? Also die brechen nicht am Tatort zusammen. Das Spannende an der Figur ist, dem gibt es so ein mulmiges Gefühl immer wieder. Es fühlt sich gar nicht so sicher, aber macht den Job sehr gewissenhaft. Und das war das Schöne, das Fiebrige dahinter, dass er trotzdem sagt, ah, ich muss jetzt zur Pathologie. Das will er eigentlich gar nicht. Ja. So. Und da war viel Futter und für mich war das auch sehr wichtig, gerade nach Rob Pilatus eine Rolle zu finden, wo ich erstmal, klar, offensichtlich von meinem Look gleich bleibe, ja, weitestgehend. Und wo ich halt auch sagen kann, okay, Rob war sehr laut, sehr extravagant, da ging viel nach außen. Und wo ich hier sagen kann, ich bin Teamplayer, also aus der Figurensicht, ich arbeite im Team, ich ordne mich unter, Frau Mormann übernimmt die Leitung und man ist präsent, aber nicht überpräsent, man nervt nicht, man ist still da, aber trotzdem sehr supportive. Und das war halt ein schöner Reiz für mich, diese Figur mein Leben zu geben.
Welche Szenen hast du besonders in Erinnerung von den Dreharbeiten? Gab es irgendeine, wo ihr besonders viel probiert habt oder die auch besonders anstrengend war, wo besonders diskutiert wurde? Welche fällt dir als erstes spontan ein?
Ja, es gibt einen Insider, der am Set vorgefallen ist.
Ja, welche war das?
Also jeder, der Teil des Teams war und bis hierhin mitgehört hat, ich will, glaube ich, genau wissen, welchen Moment ich meine.
Nämlich?
Es gab nämlich am Set, ich will gar nicht so viel erzählen. Ja?
Kannst du?
Ich weiß es. Aber es gab, manchmal hat man ja so einen Lachflash und man kriegt sich nicht mehr ein am Set und man sagt, okay, jetzt habe ich mich. Und da kommt dieser Witz wieder rein und dann geht's nicht. Und das ging halt ziemlich lang und es gab so einen Versprecher einfach.
Welcher war denn das?
Das ist zu genau und dann würde ich jemanden entlarven, das ist nicht schön.
Wir nennen ja auch keinen Namen.
Ja, ich weiß.
Wir nennen nur den Satz.
Es ging nämlich um so einen bestimmten Namen, der da kommt,
okay,
den man hören wird in der Folge, in dem Film. Und jeder hatte so Schwierigkeiten, diesen Namen auszusprechen. Und sobald jemand seinen Text gesprochen hat und dann zu diesem Namen kam, weil der halt ägyptisch angehaucht war.
Ah ja, ich weiß. Einer aus der WG.
Genau.
Einer aus der WG hat eben...
Karima El-Sharghawi. So, und jetzt stell dir mal vor, du hältst einen Monolog oder keine Ahnung, eine lange Rede und dann musst du diesen Namen so nailen. Und da hat jeder immer so Zungenbrecher gehabt. Und da gab es einen schönen Moment. Einfach schön.
Der besonders schön war, weil...
Okay, klar. Am Set war es nicht schön, weil wir mussten ja vorankommen. Natürlich ja, sagt jeder Produzent, ey Leute, reißt euch zusammen. Aber es war schön, weil Lachen Spaß macht. Und am Set zu lachen ist sowas Schönes, weil es so kindisch eigentlich ist. So plump, aber trotzdem so, du kriegst dich nicht zusammen. Wenn der Wurm einmal drin ist, du schaffst es nicht. Und bei jedem, okay, jetzt bin ich da. Und du hörst von jemand anderem nur, es geht dann einfach nicht. Und das ging halt die ganze Zeit durch.
Eure Regisseurin hatte immer Verständnis dafür und hat mitgelacht und dann war sie irgendwann genervt.
Ja, sie hat auch mitgelacht, aber natürlich auch Verständnis. Und
die hat den Druck, verstehst du? Wir müssen die Szene fertig bekommen.
Absolut.
Also die hat den Druck.
Absolut, sie hat den Druck. Wir haben natürlich auch den Druck, weil wenn wir länger brauchen... Ja. Dann heißt es, vielleicht müssen wir noch länger hier bleiben und gewisse Szenen werden dann doch am Wochenende gedreht. Natürlich hat es so einen Rattenschwanz. Aber du denkst an den Moment nicht daran. Okay. Du denkst nicht daran. Und das war halt ein Moment, der immer, also wir, wenn ich die Kollegen und Kolleginnen wieder sehe und einfach nur den Moment sage, weiß jeder Bescheid.
Okay. Ich hab ja einen Ohrwurm, ne, seitdem ich den Tatort gesehen habe. Feuer über Bremen. Also, Feuer über Bremen. So, brennt in unserer Seele. Doch keiner kann es sehen.
Ja.
Es ist so, wenn man sich das erstmal zweimal angehört, dann denkt man, okay, ich kann gar nicht mehr
anders. Feuer über Bremen. Ja, geil.
Wir laufen weg von uns selbst. Weg von den Problemen. Feuer über Bremen. Das Feuer über Bremen. Ja. Herrlich. Zum Schluss noch eine kleine Autovervollständigung mit dir. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen. Du hast es dir ja nie stechen lassen.
Genau.
Und es zeigt aber...
Würde die Namen meiner künftigen Kids haben.
Ah, wie viel passen drauf? Auf deinen Rücken?
Ich hoffe 4 und 2 Adoptivkinder.
Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist zum Beispiel...
Mittlerweile Milli Vanilli Songs.
Was ist dein Lieblingssong?
Blame It On The Rain von Milli Vanilli, ja.
Warum?
Weil es Robs Höhepunkt für mich war, wo man ganz klar gesehen hat, in welcher Hybris er gerade ist und war. Und er diesen Song alleine gesungen hat. Und dieser Song hat so was Großes, weil eigentlich war es ursprünglich für Whitney Houston gedacht. Mhm. Und da hat sich damals Clive Davis gedacht, nee, ihr seid größer als Whitney Houston, ihr singt diesen Song. Und auf einmal hat Rob die Leads gesungen und er war eigentlich nicht der Sänger, also Fab war eigentlich der Sänger, der möglicherweise hätte singen können. Und da war ein Streit zwischen den beiden und er hat gesagt, ja, ich bin der beste Sänger auch, deswegen singe ich hier alles und du klatschst nur in deine Hände. Und dieser Song beschreibt Rob einfach und der geht da ja drin auf, also selbst Brett Howell, einer der Background-Sänger, der echte Sänger von Rob, hat ja gesagt, der hat es so überzeugend gemacht, dass ich selber dachte, er singt es und nicht ich. Mhm. Und deswegen, Blame It On The Rain hat eine große Bedeutung für mich, wenn ich an diese Milli Vanilli-Geschichte denke. Und ja, das zum Soundtrack, den ich, glaube ich, nie vergessen werde. Alles, was Milli Vanilli ist, da ploppt immer was auf. Und natürlich die Champions-League-Hymne.
Die was?
Die Champions-League-Hymne.
Okay, natürlich. Aber wie geht die Champions-League-Hymne?
Champions. Okay, mehr mach ich nicht. Sorry, Leute.
Das ist ganz gut. Was ich wirklich mag, auch wenn es mir eigentlich peinlich sein müsste, ist, was ist dein Guilty Pleasure?
Ich habe einige, glaube ich. Ich habe, glaube ich, einige. Ich mag SpongeBob. Wenn es ein Guilty Pleasure ist, ich liebe SpongeBob, ja.
Ja. Ja, in dem Alter ist es definitiv eines, ja.
Oh, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Dann.
Ein New Yorker Taxifahrer hat mal gesagt, was man mag, sollte einem nie peinlich sein.
Ja, ist mir gar nicht peinlich. Nein, genau. Achso, ja.
Ist ja,
genau.
Ist ja auch ein Spaß, genau. Irgendwie, weißt du?
Ich habe mehrere, vielleicht fällt mir gleich sogar noch was ein.
Ja. Gut. Mein letzter völlig überflüssiger Online-Kauf war.
Ich habe mir ein Ladekabel gekauft für meinen Laptop.
Ja.
Und habe dann dabei einfach gesehen, dass ich zwei noch Reserve-Ladekabel hatte. Und dann war es so richtig unnötig. Oder manchmal kaufe ich dann so, so Aufbewahr-Plastikbehälter, wo man Unterlagen reinpackt.
Ja.
Dann kaufe ich die und dann bin ich manchmal so faul, die Maßen auszurechnen und denke ich, das passt schon alles. Und dann sind die so klein, dass da nur ein Briefumschlag reinpasst. Und dann denke ich mir, jetzt habe ich das umsonst und dann bin ich wiederum zu faul, die wieder zurückzuschicken, zur Retour zu schicken. Das sind so manchmal so, ja,
okay,
unnötige Aktionen.
Und zum Schluss, die Person, die ich am besten parodieren kann, ist. Du machst ganz
ich kann
große
all
Augen.
Meine Freunde parodieren.
Okay.
Es gibt
aber die kennen wir nicht. Wir haben keine Referenz sozusagen.
Nein, wir haben keine Referenz. Keine Referenz. Nee. Keine Referenz, wo ich jetzt unaufgewärmt hier einfach was auspacken würde. Nein.
Warst du Klassenclown?
Klassenclown?
In der Schule?
Ja.
Hast du Lehrer parodiert?
Ja. Das habe ich damals gemacht.
Okay, eine Lehrer. Okay, eine Lehrerparodie nehmen wir.
Nee, aber das checkt man nicht, weil ich habe damals meine erste Parodie oder mein erster Bühnenauftritt war eine Parodie über unseren Geschichtslehrer damals.
Wie vorsichtig du das jetzt sagst.
Ja, ja.
Falls er noch hört.
Könnte ein potenzieller Hörer sein. Und da habe ich ganz klar gesagt, und wir hatten halt so einen Abend mit Eltern und Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerin. Also es waren 600 Leute in diesem Raum. Und ich habe gesagt, ich möchte dann einen Slot haben von 15 Minuten, da parodiere ich den und den und den. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir brauchen einen Plan. Nee, ohne Plan. Ich brauche einfach nur ein Mikrofon, ich mache das. Standing Ovation. Ich glaube, meine Tante hat sogar noch das Video. Und der war dann halt immer so, der hat damals so Anglizismen reingebracht. Behave yourself, don't be silly. Und so Dinge, die einfach, okay, du bekommst jetzt eine gelbe Karte. Wo man sich damals dachte, wie seltsam ist der halt einfach. Und das war für mich damals irgendwie gefundenes Fressen, was mir aber auch sehr viel Spaß macht, Menschen zu parodieren, was ich viel zu selten einfach mache. Oder, glaube ich, niemand so auf dem Schirm richtig hat.
Und ganz zum Schluss, mein liebster Disney-Song ist
König der Löwen.
Nein, es ist ein anderer. Es muss ein anderer sein. Wie du mich jetzt anguckst. Hey, was erlaubt er sich?
Lieblings-Disney-Song.
Ja, ich dachte natürlich wirklich nur an diesen einen Song. Let it go.
Ach so, ja, okay. Aber es ist ganz klar, Lieblingsfilm König der Löwen und Lieblingssongs König der Löwen.
Ja, Circle of Life.
Circle of Life, ich will jetzt gleich König sein. Seid bereit von Ska, ich kenne sie alle. Wirklich. Nein, und ja, komm.
Nein, ich meinte ja auch nur Let It Go, weil es wirklich so ein bisschen dein Lebensmotto
von
ist.
Von Frozen,
also,
ne?
Ja.
Von Frozen. Ich bin ein riesen Disney-Fan, das ist vielleicht Guilty Pleasure auch. Riesen Disney-Zeichentrickfilm.
Nein, das ist kein Guilty Pleasure.
Das ist kein Guilty, danke.
Das ist einfach nur Pleasure.
Genau,
ja.
Genau.
Tijan, danke dir für die Begegnung.
Ich danke dir, Christian.
Feuer über Bremen.
Feuer über Bremen. Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Talk mit Tees.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich anders essen. Davon sind die NDR-Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann.
Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
Die NDR-Ernährungsdocs, das erfolgreiche Fernsehformat, gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten.
Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich.
Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war. Das gilt nicht mehr, das ist total überholt.
Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Und wenn wir eben bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch Lebensmittel anbieten, wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel, dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD-Audiothek.